willkommen beim Chaos Radio München und mein Neujahrsprojekt für dieses Jahr. Also der gute Vorsatz war, mal die Gruppierungen, die sich alle im Münchner Chaos Computer Club so treffen, der Reihe nach zu interviewen und sie euch näher zu bringen, damit ihr mal wisst, was hier alles so passiert und was vielleicht für euch auch dabei wäre. Und deswegen fangen wir heute an mit den Lockpickern. Und deswegen habe ich mir MH eingeladen, der schon recht lange bei den Lockpickern dabei ist. MH, guten Tag.
Ja, hallo.
Kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn überhaupt diese Lockpicker-Gruppe?
Okay, also erstmal, was ist Lockpicking? Wir öffnen Schlösser zerstörungsfrei. Das ist so das Hobby, das, was die Leute interessiert. Das heißt, also nicht aufbrechen, nicht aufknacken. Das ist auch so, sind so verpönte Worte bei uns. Schlösser werden mit Werkzeugen manipuliert, gehen dann auf, dann macht man sie wieder zu, dann macht man sie wieder auf. Das ist auch ein Sport teilweise, wo es Wettbewerbe gibt. Und ja, das geht mit mechanischen Schlössern, das geht natürlich auch mit elektronischen Schlössern und dann kurz in Richtung Pentesting. Und die Lockpicker-Gruppe sind Leute, die es interessiert. Wir haben auch einen Sportverein in Deutschland, die Sportsfreunde der Sperrtechnik Deutschland e.V. Und wir treffen uns hier in München beim CCC einmal im Monat.
Das macht ja schon relativ lange. Vielleicht, ich habe vorhin gesagt, irgendwie mehr als 10 Jahre ist das gewissermaßen diese Partnerschaft, dass ihr hier euch trefft.
Genau.
Die Lockpickerei, wie bist du dazu gekommen? Also jetzt persönlich so, wieso hat es dich interessiert? Machst du das auch beruflich?
Nee, aber mein Vater hat das mal vorher gesehen, dass ich vielleicht irgendwann mal Schlosser werde, aber nein, mache ich nicht beruflich. Tatsächlich ist das bei mir irgendwie so seit Kindesbeinen irgendwie Schlösser und Schlüssel sammeln und kreuzweise ausprobieren, welcher Schlüssel passt in welchem Schloss und irgendwie hat mich schon sehr, sehr lange fasziniert. Aber ich kenne viele Leute, die das dann irgendwann in den letzten Jahren mal auf YouTube gesehen haben oder irgendwo auf einem Kongress so ein Lockpick-Set mal gekauft haben, das einfach ausprobiert haben und dann dazugekommen sind. Es gibt auch tatsächlich bei uns Leute, die beruflich Schlösser entwickeln und dann sagen, wow, ist das ja mal hier eine Fortbildung sozusagen rauszufinden, wie man die überwinden kann.
Ach, die kommen dann mit ihren eigenen Schlössern vorbei und sagen, hier, guck mal.
Nö, das nicht. Das ist ja irgendwie Betriebsgeheimnis der Arbeitgeber oder sowas.
Ach so, aber ja, trotzdem, nicht, ja. Das ist ja. Okay, also ich kenne die Lockpicker jetzt ja gewissermaßen auch schon wirklich lange. Ich finde das immer eine ganz, ganz witzige Sache, weil es irgendwie an diesem Tisch nette Atmosphäre ist. Ne? Die Leute hocken mit ihren Lockpicker-Sets, du hast auch eins quasi hier mitgebracht. Ist das so ein typischer Lockpicker-Tag? So, also sitzt man einfach nur zusammen, ratscht ein bisschen und die Leute bringen ihre Schlösser mit und knacken.
Ja, du benutzt die bösen Worte.
ich stelle schon fest, ja, genau.
Das kann gar nicht erlaubt. Wir knacken ja nicht, weil knacken immer damit kaputt machen assoziiert wird und einbrechen. Ein typischer Abend ist natürlich auch sehr viel unterhalten, auch über ganz andere Dinge. Aber grundsätzlich, wir bringen Eigenschlösser mit. Wir haben hier im Club auch Kisten mit Schlössern. Auch für Gäste, können wir bestimmt gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Wir haben auch Werkzeuge. Hier muss man nicht unbedingt seine eigene mitbringen, aber klar, als jemand, der das als intensives Hobby hat, der hat natürlich mittlerweile auch seine Werkzeuge, die er dann mitbringt, oder sie. Und so ein typischer Abend. Man zeigt sich gegenseitig neue Schlösser, die man irgendwie in seiner Sammlung hat oder die man neu geöffnet hat. Mhm. Man gibt sich Tipps. Manchmal, das ist allerdings schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal ein größeres Projekt hatten. Manchmal machen wir auch so ein längeres, fristiges Projekt, eine bestimmte Technik zu üben oder irgendeinen bestimmten Schlosstyp zu überlisten. Mhm. Wir haben vor vielen Jahren mal was mit Magneten gemacht. Dann gibt es bei Wettbewerben eine Technik, wo man Schlüssel feilt und das möchte man auch eigentlich dann gemeinsam mal üben. Mhm. Ja, wir fahren nämlich auch zusammen zu Wettbewerben.
Okay, also als Münchner Team oder wie?
Gewisserweise fast so, ja.
Okay.
Naja, nicht alle natürlich, aber wer will, klar. Wettbewerbe im Lockpicking gibt es in den letzten Jahren häufig in den Niederlanden. Mhm. Gibt es natürlich auch international in anderen Ländern, aber für uns ist Niederlande gerade noch sowas, wo man ganz gut hinfahren kann. Und dann gibt es natürlich auch Kongresse und Camps und sowas, wo dann manchmal auch Wettbewerbe veranstaltet werden. Mindestens aber meistens irgendwie ein Stand von Lockpickern, wo man sich Picksets ausprobieren kann. Und meistens auch irgendwie ein Vortrag von Lockpickern, wo irgendwelche neuen Techniken, vielleicht auch irgendwelche Exploits von Schlössern gezeigt werden.
Okay, aber das ist ja also Events außer Haus, aber wenn ihr euch hier quasi trefft, wie viele Leute kommen denn da so?
Tja, es ist heute sind es so um die 10 oder sowas, nicht? Würde ich sagen, es sind auch schon mal manchmal 20, das ist aber eher selten.
So in der Größenordnung.
Größenordnung.
Also passt gut bei uns noch in den Hauptraum, ist jetzt nicht.
Passt noch in den Hauptraum
rein. Genau.
Manchmal, also es gibt Tage, da kommen irgendwie ganz, ganz viele Gäste. Es gibt Tage, da ist nur so ein ganz kleiner Kreis von so 5, 6 Leuten da.
Wie organisiert ihr euch? Habt ihr noch irgendwie eine eigene Mailingliste oder ist es einfach nur regulärer Termin und man kommt oder habt ihr WhatsApp-Gruppe oder?
Also es gibt den Kalendereintrag im Kalender, da findet man uns, die steht Lockpicker, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, ist wahrscheinlich für die nächsten 3 Jahre schon eingetragen.
Genau, es ist irgendwie ein Freitag im Moment. Und dann gibt es eine Mailingliste, ja, die heißt ssdev@list.muck.ccc.de.
Also Sportfreunde der Schließtechnik e.V.
Der Sperrtechnik.
E.V.
Ja. Mhm. Genau. Und die funktioniert bloß heute gerade nicht, aber ich denke, das kriegen wir
so. Typische Probleme, ne? Hier, technische Ding. Aber geht ihr dann ab und zu auch irgendwie quasi mit irgendwie der Planung quasi an den Freitag und sagt, nee, ich habe jetzt da irgendwie einen Vortrag vorbereitet und bla und hier und kommt doch alle vorbei und macht, oder ist es wirklich der typische Freitag eher ein, naja, man geht halt einfach hin und dann manchmal hat jemand irgendwas dabei oder vielleicht auch nicht oder?
Ja, also das ist eher selten, dass wir was mit Vorträgen machen. Wir hatten mal auf der Black Hat in Las Vegas einen Vortrag und dann haben wir hier vorher mal so einen Probevortrag gehalten. Mhm. Das aber natürlich irgendwie was Seltenes. Meistens ist es tatsächlich einfach nettes Beisammensitzen und häufig bringen Leute neues Werkzeug mit. Vor einem Jahr ungefähr haben wir gelernt, dass man statt dem klassischen Schraubstock, den man so früher hatte, auch kleine Kamera-Rigs benutzen kann, um Schlösser auf den Tisch zu befestigen. Nicht? Und jetzt da guckt man sich das dann ab, dann bastelt man was und so weiter. Genau. Also da gibt es ja so die Aufgabe, dass man manchmal möchte man sein Schloss irgendwo nicht in der linken Hand halten und mit der rechten Hand dann das Big Set, sondern man möchte irgendwie noch einen Schraubstock halten. Genau, sowas.
Gehen wir doch da mal ganz kurz ein bisschen. Also ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, ne? Wer das genauer wissen will, muss dann halt dann nochmal vorbeikommen, aber die, so wenn du jetzt so ein mechanisches Schloss mit dem Pickset aufmachen willst, du spannst es dann einfach irgendwo ein, damit das irgendwo stabil steht, man könnte es aber auch in der Hand machen, oder?
Ja genau, also es gibt verschiedene Präferenzen, so die klassischen, langjährigen, alten, die Leute, von denen ich das mal so richtig gelernt habe, die hatten das immer im Schraubstock. Und
okay.
Das waren so die deutschen Meister im Lockpicking.
Okay. Ist natürlich jetzt also von der Situation, also klassischerweise wäre ja ein Schloss auch in so einer Tür eingebaut und man hat es halt auch nicht so in der Hand, sondern muss da einfach quasi mit dem, wo es ist, irgendwie agieren. Ist genau. Das dann bei Wettbewerben auch das in der Tür oder ist es dann einfach tatsächlich nur das Schloss?
Nee, ganz, ganz besonders nicht in der Tür. Das ist, wir kommen wieder zurück auf das, wir knacken nicht, wir brechen nicht und insbesondere öffnen wir keine Türen, sondern wir öffnen bloß die Schließzylinder. Das dient quasi auch so ein bisschen der Abgrenzung eben von zum einen den kommerziellen. Also klar gibt es auch immer mal wieder Leute, die zu uns kommen, die selber einen Schlüsseldienst betreiben. Das ist aber selten. Und ganz besonders abgrenzen wollen wir uns halt von Leuten, die irgendwo einbrechen, Türen öffnen, sowas. Das machen wir ja nicht. Manchmal ist das aber einfacher, einen Zylinder zu picken, wenn er quasi eingespannt ist und man sich voll mit den beiden Händen auf das Manipulieren des Schlosses konzentrieren kann.
Okay, gehen wir mal von so einem ganz einfachen Schloss aus. Wie geht man da vor? Du sagst beide Hände. Was bedienst du mit den Händen?
Ja. Ich meine, hier liegt jetzt zwar ein Zahlenschloss, das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn wir von so einem klassischen Zackenschlüssel, den man so in den Schließzylinder reinschiebt, mhm. ausgeht. Dann hat man dafür einen Spanner. Das ist ein kleines Blech oder so ein flacher Draht. Mit dem versucht man, den Zylinder zu drehen, was ja normalerweise nicht geht, wenn kein Schlüssel drin steckt.
Das ist der Sinn des Schlosses, ja.
Genau, das soll normalerweise verhindert werden. Aber man gibt da eben Drehmoment auf diesen Zylinderkern drauf und dann geht man mit einem zweiten Werkzeug, was man als Pick bezeichnet, in den Zylinder rein und betätigt die einzelnen Sperrelemente, die in dem Fall normalerweise dann so Stiftpaare, die eingebaut sind und da ist eine Feder drunter, die den Stifte zurückdrückt und die rasten dann nacheinander alle ein.
Also du musst die nicht gleichzeitig, ne? Ich meine, so ein Schlüssel, wenn du den reinsteckst, drückst dann diese Zylinder auch runter auf die perfekte Höhe,
ja.
Aber alle gleichzeitig, das kannst du nicht machen.
Das gibt zwar manchmal auch, dass man Glück hat, dass die Schließung nicht so kompliziert ist und man einfach durch Rumrühren mit irgendwie einem geeigneten, ähnlich geformten Werkzeug das Schloss öffnet. Das geht meistens bei Briefkästen oder so kleinen Geldkassetten oder so. Aber ja, wenn man dieses fünfstiftige Ding, was in der Tür eingebaut ist, sonst und das picken will, dann klappt das meistens nicht. Sondern man muss diese Stifte nacheinander in der richtigen Reihenfolge betätigen und die richtige Reihenfolge kennt man nicht. Das ist sozusagen abhängig von den mechanischen Eigenschaften des Schlosses, auch von der Fertigung dieses einzelnen Schließzylinders, auch wie rum man drehen will, links, rechts, das macht natürlich dann auch wieder einen Unterschied und so. Aber ja, dann muss man die Reihenfolge nach, die man noch nicht kennt, das muss man ausprobieren, was die richtige Reihenfolge ist, muss man die betätigen. Und ja, wenn das erste Stiftpaar in der richtigen Höhe ist, dann dreht sich das halt ein bisschen weiter und die bleiben da hängen.
Weil die Zylinder nicht ganz perfekt geformt sind. Wenn sie alle perfekt gleich wären, dann würdest du ja nicht quasi weiter drehen können, oder?
Also selbst wenn es total perfekt wäre, dann würde es sich mechanisch verformen, während du spannst.
Okay. Mh.
Also es ist ja eigentlich nicht möglich, dass wirklich alle fünf Stifte wirklich genau die gleiche Kraft oder Scherkraft aushalten, sondern es wird immer eingeben, der ein ganz klein bisschen mehr Scherkraft aufhält. Ja. Genau, wo ist es beliebig schwierig manchmal, wenn dann auch Stifte eingebaut sind, die an den falschen Stellen einrasten, dann denkt man zwar, oh ja schön, jetzt habe ich irgendwas eingerastet, das drehe ich ein bisschen weiter. Am Schluss geht aber nichts auf und dann muss man sie nachsetzen. Also das sind Dinge, die kann man bei uns dann wunderbar ausprobieren. Da gibt es dann auch meistens jemanden, der dabei ist oder die dabei ist und die das dann erklärt.
Okay. Und ihr habt aber sicherlich dann quasi oben im Koffer gut geeignete Anfängerschlösser, wo man einfach relativ zuverlässig sagen kann, das kriegt man auch mit ein bisschen Probieren dann irgendwann auf und hat das Prinzip gesehen und verstanden. Oder sind die alle gleich schwer?
Nee, wir haben da welche, die sind leichter. Wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr machen in der Richtung. Also normalerweise, wenn wir irgendwo auf eine Veranstaltung gehen und da sozusagen mal den totalen Newcomern Laien das erklären, dann würde man so eine kleine billige Geldkassette mitbringen. Auch Briefkastenschloss genannt. Mhm. Und da können die Leute normalerweise sofort ein Erfolgserlebnis haben, weil man da einfach nur ein bisschen dran rumrühren muss.
Das ist aber die Frage, ist das ein Erfolgserlebnis oder ist das ein Schockmoment? Weil ich denke mir, dass man in dem Moment sich denkt, ja Mist, ich habe quasi genau das Schloss irgendwie hier und da sind wichtige Dokumente drin und offensichtlich ist da nicht sehr viel Schutz dahinter.
Ja, ich meine, das wissen, also die meisten sagen ja, dass Security by Obscurity nicht so toll ist. Deshalb ist es also besser, das zu wissen, dass das so ist. Ja. Andererseits, du sprichst was Interessantes an. In der Sportordnung unseres Vereins steht auch sowas drin, wie dass man das Sicherheitsgefühl der Menschen achten soll und jetzt nicht überall rumrennen soll als Mitglied dieses Vereins und überall erzählen soll, deine Schlösser sind ja Mist und ist alles unsicher und so. Da muss man ein bisschen abwägen. Nur grundsätzlich, ja, sind halt manche Schlösser auch wirklich sehr, sehr unsicher und das zu wissen ist ja nicht verkehrt.
Nö, das wissen ja vor allem nicht nur ihr, sondern potenziell eben auch Bösewichte, Langfinger, wie man auch immer sagt, genau. Welche Schlösser leicht aufzumachen sind. Ja gut, gibt dann natürlich dann viele Varianten an Schlössern und ähnliches und ihr beschäftigt euch natürlich nicht nur quasi mit dem einfachen Schloss, sondern macht dann sehr viele verschiedene. Du hast vorhin schon angesprochen, so elektronische Schlösser, ne, ist das natürlich ein ganz anderes Vorgehen jetzt, oder?
Ja, und ich irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt auch so ein bisschen die Überlappung mit dem CCC, mhm. also Menschen, die gerne IT-Security sich anschauen, mhm. schauen sich halt gerne Security im Allgemeinen an und kommen dann eben auch auf die Mechanik. Aber sie meisten verstehen halt auch was von der Software dahinter oder von der Elektronik. Und insofern ist das sicherlich auch etwas, was viele von uns interessiert. Nicht jeder hat Spaß dran. Es gibt außerdem noch die Sache, das sind ja sogenannte mechatronische Systeme, also Mechanik und Elektronik. Und die Mechanik dabei lässt sich natürlich auch manchmal noch zusätzlich überwinden.
Das heißt, du hast quasi zwei komplett verschiedene Angriffsvektoren. Du könntest quasi, wenn das mechanische aufzumachen ist, kannst du das Schloss öffnen, wenn du die Krypto gebrochen hast oder was auch immer oder an der Softwareseite irgendwie rankommst, Man in the Middle oder was auch immer, ist natürlich quasi eine zweite, ganz andere Möglichkeit.
Genau. Das ist dann bei so billigen kleinen Vorhängeschlösschen, die man sich irgendwie aus China importiert, da kann man also quasi ganz viele Sachen machen. Da kann man sich das Bluetooth-Protokoll angucken, sieht, dass da irgendwie eine sechsstellige Ziffernfolge im Plaintext jedes Mal gleich übertragen wird. Dann kann man da quasi sniffen. Dann kann man aber auch mit einem Magneten von außen den Motor manipulieren. Da haben wir mal so einen runden Magneten ausprobiert, an Akkudreher dran und dann kurbelt man quasi den Motor von außen auf. Und das war schon was Modernes, Neues, wo ein Motor eingebaut ist, weil früher haben die Hersteller da irgendwie so Zugmagnete eingebaut und Zugmagnete haben was Mechanisches an sich und da kann man meistens einfach von draußen draufschlagen und dann bewegt er sich auch. Also ganz früher hat man quasi an der Seite auf das Schloss draufgeschlagen und gleichzeitig gedreht. Das kennt man immer noch von diesen ganz billigen Tresoren, die man auch irgendwie gleichzeitig schlägt und dreht und dann gehen die auf. Also wie gesagt, mechanisch ist da meistens dabei. Das ist dann auch interessant. Und da haben wir jetzt also in den letzten Jahren das häufig gemacht, dass wir dann so Schlösser zerlegt haben und angeguckt haben. Ich erinnere mich auch an die Covid-Zeit, wo wir das Ganze virtuell gemacht hatten und dann mit Webcam Schlösser zerlegt. Und dann war wenigstens ein bisschen was Interessantes sozusagen. Naja.
Ich habe mich immer so gefragt, wie seid ihr eigentlich, wie kommt es zu dieser Partnerschaft, dieser langjährigen quasi Beziehung mit dem CCC, dass ihr euch hier trefft, ne? Du hast gesagt, es gibt ja quasi einen eigenen Verein dafür, aber ihr seid ja wirklich schon seit Urzeiten, seit Anbeginn gewissermaßen des Münchner CCCs irgendwie eine ziemlich feste Gruppierung hier. War das dann auch über die elektronischen Schlösser gekommen oder kannst du dich da so weit zurückerinnern?
Oh gut, ich meine, die Story ist bekannt. Einer der Gründungsmitglieder der Sportsfonde der Sperrtechnik Deutschland e.V. War auch CCC-Mitglied und hat einfach gesagt, wir machen jetzt neben dem Hacken, was damals irgendwie so ein bisschen teilweise als illegal betrachtet wurde, machen wir mal einen ordentlichen deutschen Sportverein auf, der ist dann nämlich legal. Mhm. Und also da gibt es schon von vornherein diese Verbindung. Aber hier in München konkret liegt es einfach daran, dass es Mitglieder gibt, die beides mögen und das hat sich immer schon lange so, das hat lange so zusammengepasst. Und wie gesagt, also jemand, der sich für Security im Allgemeinen interessiert, möchte meistens auch irgendwie wissen, wie sicher sind die Schlösser an der Haustür. Manche Leute denken ja auch, vielleicht, wenn sie da was Schlechtes drin haben, dann könnte irgendwer sie überwachen. Dann möchten sie ja vielleicht was Besseres oder möchten selber wissen, wie welchen Aufwand muss denn jemand treiben, der das Schloss überwindet? Grundsätzlich passt das einfach irgendwie zusammen und ist auch immer erfolgreich auf den Kongressen, auf den Camps finden sich immer Leute, die quasi auch am Lockpicking Interesse
haben. Genau, da gibt es ja quasi ein CCC, ist ja ein Sammelsurium an Kreaturen, dann gibt es immer genug Überlappungen in andere Gebiete. Genau. Aber auch bei den Camps, Kongressen, was auch immer, ist eigentlich immer irgendwo eine Lockpicker-Ecke.
Ja.
Die Wettbewerbe und Events, was du erzählt hast, habt ihr da auch irgendwie intern ab und zu, ne, dass ihr euch sagt, so ja, jetzt lass uns doch mal hier quasi auf Zeit irgendwie versuchen, hier gegeneinander das Schloss aufzumachen oder?
Naja, der Münchner Verein macht das eigentlich nicht so. Der Hamburger Verein ist dafür bekannt, oder beziehungsweise es ist ja ein deutscher Verein, aber die Hamburger Sportgruppe ist dafür bekannt, das zu tun. Ich glaube, die Stuttgarter Sportgruppe war früher dafür bekannt. Das hat man dann auch gemerkt, wenn die anderen angereist sind zu Wettbewerben, war das immer noch eine andere Klasse an Wettbewerbs, an Sportlern. Wir sind hier tatsächlich mehr so eher so Richtung Stammtisch oder einfach nette Gespräche und man hilft sich gegenseitig, aber so im Wettbewerb machen wir selten. Es gab mal eine Zeit lang, da gab es ein interessantes neues Schloss auf dem Markt. Das ist ja gar nicht so häufig, dass es so auf dem Massenmarkt für Schlösser irgendwie neue Konzepte gibt. Mhm. Da gab es so ein Schlösschen mit Schiebemechanik, wo man quasi mit so einer Art Joystick nach oben, unten, links, rechts irgendwie geöffnet hat. Und weil das neu war und wir quasi analysiert haben, wie das funktioniert und wie man das manipulieren kann und so weiter, da haben wir dann tatsächlich auch mal so ein bisschen wettbewerbsmäßig da mit gegeneinander geguckt, wer ist denn schneller.
Okay, ja.
Aufkriegt und so. Aber es ist also der Wettbewerbsgedanke ist hier nicht so stark in München.
Wenn man jetzt als Zuhörer des Podcasts oder sonst wie als Neuer sich denkt, ach, das wäre ja vielleicht irgendwie was Spannendes, würde ich mich generell auch interessieren. Kann man da einfach irgendwie mal vorbeikommen oder muss ich da Vorwissen mitbringen? Muss ich mir vorher 30 YouTube-Videos angeschaut haben? Wie kann ich einen Einstieg bei euch? Oder bin ich überhaupt Zielgruppe, wenn es mich nur interessiert? Oder muss ich eigentlich schon irgendwo drin sein, gedanklich?
Also, was heißt schon Zielgruppe? Das sind nette Leute hier, die Spaß haben wollen und wenn du auch Spaß haben willst, dann komm gerne vorbei. Wenn du vorher ein bisschen dir das angeguckt hast, dann können wir auf einem anderen Level einsteigen. Wir zeigen aber auch quasi ganz von Anfang an, wie so ein Schloss funktioniert.
Aber ihr habt jetzt nicht quasi feste Termine, irgendwie hier neue, die sollen vorbeikommen, bitte immer nur der dritte Termin oder sowas und dann zeigen wir es mal wieder, sondern wie oft kommen denn neue vorbei?
Also in den letzten Monaten eigentlich jeden Monat
okay.
Jemand neu da. Manche sind dann geblieben und gehören jetzt quasi zum eingefleischten Kreis.
Ja.
Aber grundsätzlich kannst du jederzeit gerne kommen. Kannst du, wenn du möchtest, dein eigenes Pickset mitbringen, was du schon dir beschafft hast. Wenn du das nicht hast, wir haben also hier so zum Ausprobieren haben wir auch billige Picks quasi. Mhm. Das ist jetzt nicht so, also nicht das High-End-Material natürlich, weil je teurer die sind, desto dünner, desto besser passen die in verschiedene High-End-Schließzylinder rein, aber verbiegen sich auch schnell, das ist nicht das Richtige für Anfänger und so. Aber ja, also bring gerne dein eigenes Zeugs mit oder benutze halt, was wir hier haben. Bring gerne eigene Schlösser mit. Oder schauen unsere Kisten hier.
Ich kann jetzt quasi nicht erwarten, dass ich jetzt quasi irgendwie so eine zweistündige Einführung dann bekomme, wenn ich als Neuer komme, sondern im Wesentlichen wollt ihr ja auch irgendwie ratschen, an euren Sachen rumbasteln.
Das stimmt natürlich, genau. Dadurch, dass wir jetzt nicht sagen, heute ist unser Anfängerabend, bereitet auch niemand jetzt einen zweistündigen Vortrag vor.
Da muss man individuell schauen.
So eine Viertelstunde irgendwie mal einführen oder so machen wir natürlich und dann sitzen sich die meisten Leute hin und wollen erstmal ausprobieren und dann kommen sie irgendwann nochmal und sagen, hier, guck mal, geht nicht, kannst mal zeigen und dann zeigen wir halt, ne, so.
Okay. Aber ja. Ihr steht momentan jeden vierten Freitag im Monat im Kalender. Ist dann wirklich quasi die Uhrzeit, die eingetragen ist, eine gute Uhrzeit, um als Neuer dazuzukommen oder ist dann eigentlich nur die Uhrzeit pro forma eingetragen im Kalender und um die Zeit ist noch keiner da?
Doch, also gut, ich selber schaffe es meistens nicht ganz pünktlich. Ich glaube, 6 ist jetzt aktuell unsere Uhrzeit.
Ja.
Aber wenn ich hier um 6:10 irgendwie endlich einen Parkplatz gefunden habe und dann da bin, dann sitzen hier meistens schon 2-3 Leute. Und ist jetzt schwer zu sagen, nicht? Manchmal kommen Leute später. Aber eigentlich ist 18 Uhr ein guter Zeitpunkt.
Genau, aber es ist jetzt nicht so, dass es quasi, man muss zum Beginn da sein, weil dann wird hier die Eröffnungsrede gehalten und dann geht's los, sondern man könnte auch einfach eine Stunde später dazu treffen.
Das geht genauso, ja. Wir sind jetzt nicht so formell unterwegs, ja.
Ja, sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, also, wenn ihr so in die Zukunft denkt, wo geht es hin? Habt ihr irgendwas, worauf ihr hinarbeitet, was ihr denkt? Oder ist das jetzt einfach eigentlich schon immer so gewesen, dass man halt sich trifft und macht? Oder habt ihr irgendwas, woran ihr... Wo siehst du den die Lockpicker-Runde hier in 3 Jahren?
Naja, ich hoffe auf weiteren Nachwuchs, weil wir tatsächlich natürlich irgendwie dann auch älter werden und insofern wäre schön, wenn neue Leute dazukommen. Ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder ein interessantes, längeres Projekt zu machen. Irgendwie eine bestimmte, keine Ahnung, bestimmten interessanten Schlosstypen zu zerlegen, vielleicht auch Elektronik, Hätte ich auch nichts gegen, aber muss man halt Leute finden, die da auch Interesse haben. Wenn das nur einer ist oder eine und die macht das halt dann eben bei sich zu Hause nicht. Ja. Und, aber vielleicht finden sie mal wieder was. Wir hatten ein sehr interessantes Projekt mit Magnetschlössern, wo wir tatsächlich viele Wochen lang oder Monate lang uns immer wieder getroffen haben. Wir hätten dann irgendwie, ich glaube in China, ein paar hundert Magnete herstellen lassen, um dann Schlüssel nachzumachen und solche Dinge. Das war schon eine spannende Sache. Sowas würde ich gerne nochmal wieder machen, aber da braucht es halt Leute, die dann da mitmachen wollen, auch Interesse haben, Fähigkeiten haben und so weiter.
Ja, ja und man müsste natürlich auch erstmal ein Schloss finden, was irgendwie interessant genug ist, dass man sich damit beschäftigen kann. Oder gibt es davon, hast du eine Liste von Dingen, die man eigentlich gerne mal tun könnte?
Also interessante Schlösser habe ich viel. klar, aber ja, ich habe jetzt keinen konkreten Projektvorschlag. Im Moment ist das so, es ist echt nett, einmal im Monat nette Leute zu treffen und die Neuigkeiten, die es vielleicht am Schlossmarkt gibt, anzuschauen. Ja. Und außerdem dann mit den Leuten auch einmal im Jahr nach Holland zu fahren und da bei der sogenannten LogCon mitzumachen. Mhm.
Also wie so ein kleiner Kongress oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Ist
das,
ja.
Wie viele Leute gehen da? So
wie DEFCON, aber ja, halt für Logs. Ja, ja. Aber ein bisschen kleiner dadurch. Ja. International sehr wohl, aber so um die 100 aus USA, aus den Niederlanden natürlich, aus Deutschland, aus UK. Genau, und da gibt es dann tatsächlich auch Wettbewerbe, wo wir allerdings nur Just for Fun mitmachen, weil wir es irgendwie uns vorher nicht durchringen können, dann regelmäßig zu üben. aber es macht trotzdem Spaß. Da gibt es dann Vorträge über so Projekte, die einzelne Leute mal gemacht haben. Also tragen wir dann vor. Ja, und das macht halt, bisher macht Spaß und ich sehe das auch so weiterhin als Spaß. Aber ja, klar, Nachwuchs wäre schön.
Ja.
Das weitergeben und weiteren Input auch von neuen Leuten.
Ja, ja, ihr habt es gehört, ne? Also wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und denkt, das ist ja vielleicht wirklich was Spannendes, da würde ich mich mit beschäftigen. Wie schaut in unseren Kalender, wann die genauen Termine sind, aber immer Freitag, jeder vierte Freitag im Monat. Ist es immer der vierte Freitag im Monat? Also vielleicht.
Ich glaube ja. Es war mal irgendwie ganz komisch und ließ sich irgendwie nicht automatisieren und dann haben wir irgendwas genommen, was irgendwie die meisten Kalenderprogramme können.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist das vierte Freitag im Monat, außer im Dezember, wo das schwierig ist wegen des Kongresses und wo wir dann irgendwie meistens eine Sonderaktion machen. Aber ja.
Gut, ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden.
Danke, Gigo.
Und ich hoffe, vielleicht spricht der eine oder andere euch drauf an. Ah, ich habe einen Podcast gehört und jetzt dachte ich mir, höre ich mir das mal genauer an, was ihr da so macht. Ja, dann wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.